Über Staatsausgaben, wirtschaftliche Entwicklungen und mögliche Risiken für Versorgung und Stabilität sprechen wir heute mit Benjamin Mudlack. Er ist gelernter Bankkaufmann und diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Ich begrüße Sie, Herr Mudlack.
Ja, danke für die Einladung. Grüße zurück.
Herr Mudlack, beginnen wir bei der Staatsquote. Die liegt in Deutschland und in Österreich bei rund 50%, in Österreich eher bei 56%. Das bedeutet, jeder zweite Euro wird vom Staat ausgegeben. Welche Rückschlüsse lässt das auf die wirtschaftliche Struktur und die Rolle des Staates in diesen Ländern zu? Geht es da schon Richtung Planwirtschaft oder wie darf man das beurteilen?
Ja, es wird immer gerne von einer Entmündigungsquote auch gesprochen. Also je höher sie ist, desto weniger Spielraum haben die Menschen. Also desto weniger wirtschaftlicher Spielraum als auch persönlicher Spielraum ist vorhanden. Und ich meine, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Man könnte da alleine einen Vortrag von einer Stunde und länger drüber halten. Ich versuche es mal ein bisschen zu einzudampfen. Also man kann sich vorstellen, dass jetzt jeder zweite Euro, wie Sie schon gesagt haben, durch zentrale Planer verwaltet wird. Und mit diesem Geld, was verwaltet, werden natürlich Ressourcen gesteuert. Und wir haben das ja gemerkt und gesehen, BRD, DDR, eigentlich ist der marktwirtschaftliche Allokationsmechanismus überlegen. Er war besser für Umwelt und auch für den Menschen vor allem. Und das wird leider vollkommen negiert derzeit. Und ich möchte mir an der Stelle noch eine kleine Ergänzung erlauben. Diese Staatsquote zu errechnen, zu ermitteln, würde ich mir gar nicht zutrauen. Das heißt, diejenigen, die das ermitteln, sind ja staatlich bedienstete Statistiker, die wiederum auch ihre eigenen Bedeutsamkeitsurteile da einfließen lassen. Das heißt, das zu ermitteln, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, das ist äußerst komplex. Und hinzurechnen müsste man ja eigentlich noch das Thema Bürokratie und, diese ganzen versteckten Themen, die noch hinzukommen. Und da haben zwei junge Menschen einen tollen Versuch unternommen und haben den Hayek-Sozialismus-Index konzipiert. Und die kommen auf eine Kollektivierungsquote von 67%. Hitler hatte 85% zu Zeiten seiner Kriegswirtschaft. Ja, und wenn man sich das mal zu Gemüte führt, vielleicht haben wir eine Möglichkeit, das zu verlinken. Es ist natürlich auch nur der Versuch, diese Entmündigung und Kollektivierung in irgendeiner Art und Weise einzufangen. Also nur der Versuch. Man kann hier nur einen kühnen Versuch unternehmen, das irgendwie sichtbar zu machen. Und interessant wird es vor allem, wenn man sich das im Zeitablauf anschaut und feststellt, dass es zu Zeiten Ludwig Erhards bei 30% war, diese sogenannte Kollektivierungsquote. Jetzt sind wir, wie gesagt, bei 67%. Und das stieg an, in den 2000er Jahren nahm es zu, also im Zuge der Energieplanwirtschaft, im Zuge des Hyperinterventionismus, wie ich es gerne nenne, dass man also eingegriffen hat im Zuge der Finanz- und Eurokrise. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen, weil der Staat Kosten produziert, aber, und deswegen Entmündigungsquote, wir können nicht Nein sagen. Alles, was der Staat macht, stellt ja uns, also unsere subjektiven Werturteile fließen da nicht ein. Das heißt, da ist das regulative Element, Nein zu sagen, fällt komplett aus. Und deshalb weiß man gar nicht, wie hoch die Kosten eigentlich am Markt wären. Und deshalb explodieren die Kosten auch. Und deswegen kommt es dazu, dass die Kosten explodieren, aber dass auch die Qualität abnimmt. Also wir haben hier massive Wohlstandsverluste. Und wir sollten, deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, über diese Themen, Kollektivierungsquote, Staatsquote etc. Der Staat sollte klein gehalten werden und sich einem Wettbewerbsprozess stellen, damit er überhaupt klein bleibt. Weil auch die BRD mit ihren 30% Quote, die ist ja nicht bei 30% geblieben. Das heißt, dieses System tendiert natürlich dazu, immer weiter zu expandieren und immer mehr Raum einzunehmen. Und je mehr Raum diese staatlichen Planer und auch diese Kollektivierungsgrad einnimmt, desto weniger Freiheit haben wir. Und ich erinnere da gerne, auch wenn kein Politiker mein Freund ist, wie alle wissen, die mich öfter mal hören, an den ehemaligen FDP-Chef Westerwelle, der eben gesagt hat, die Freiheit stirbt zentimeterweise. So, und heute kann man ja feststellen, dass es eben über diesen Zeitraum von 95 bis heute, weil das ist das, was dieser HSI, dieser Hayek-Sozialismus-Index einfängt, da gibt es nur Venezuela, was den Menschen mehr Freiheit genommen hat als Deutschland. Ja, also das muss man sich mal zu Gemüte führen. Das hört sich hart an, sie rümpfen die Nase, ich kann es sehen, ich kann es verstehen, aber es ist eben wichtig und wie auch da nochmal die Einordnung, das ist total schwierig, diese Quote einzufangen, das irgendwie zu machen. Das heißt, die Unternehmen da nur den Versuch, das mal irgendwie sichtbar zu machen. Man kann auch die verschiedenen Parameter, was wie gewichtet wird, das kann jeder für sich mal am Bildschirm oder am Rechner selber einstellen und verändern, um dann eben zu anderen Ergebnissen auch zu kommen. Und dann kann es auch sein, dass natürlich nicht Deutschland an 2 ist hinter Venezuela, sondern vielleicht an 3, theoretisch. Aber entscheidend ist ja die Tendenz und die Fragestellung, ob hier etwas schiefläuft oder nicht. Und dass der Staat zu viel Raum einnimmt, darüber sind wir beide uns einig. Aber genau da komme ich jetzt zum Ende, zum Abschluss der Beantwortung der Frage. Entscheidend ist eben, dass wir eine Krise haben in den Köpfen der Menschen, eine intellektuelle Krise. Und dieser intellektuellen Krise und diesem intellektuellen Niedergang folgt dann irgendwann auch der wirtschaftliche. Aber das wird sich umkehren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese marktwirtschaftlichen Themen immer und immer wieder zu bringen. Ich weiß, das bringt nicht die Klicks wie irgendwelche anderen Empörungsthemen. Aber es ist essentiell, damit wir weiter in Prosperität, in Wohlstand und in Frieden leben können.
Jetzt haben wir diese abenteuerlich hohe Kollektivierungsquote und trotzdem ist der Staat nicht mehr in der Lage, gewisse Aufgaben zu erfüllen. Das sogenannte Sondervermögen für Investitionen wird weitgehend zweckentfremdet, offenbar um bestehende Löcher zu stopfen. Zugleich ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland auf dem höchsten Stand seit 2005. Wie lange lässt sich der Staatshaushalt überhaupt noch finanzieren?
Ja, man sieht es ja anhand dieser Sonderschulden, also bitte auch da die Klarheit der Sprache zurückbringen. Es sind nicht Sondervermögen, es sind Sonderschulden, genauso wie es kein Mietendeckel ist, sondern ein Mietpreisdiktat. Wir haben auch keinen Mindestlohn in Deutschland, sondern wir haben ein Lohnpreisdiktat. Also all diese Dinge, freie Preise unter Erhard, all das wird umgekehrt und wir haben eben auch diese Sprachverwirrung, die es überhaupt erst möglich macht, den Menschen diese Schulden aufzubürden. Und man hat ja festgestellt, auch wie das Ganze zustande gekommen ist mit den alten Mehrheiten im Bundestag. Also man hat gewählt, erstmal hat man vorher gesagt, der jetzige Kanzler hat vorher gesagt, die Schuldenbremse, das sei für ihn unverhandelbar. Dann wurde er gewählt und hat es mit den alten Mehrheiten noch beschlossen. Also das ist auch ein Vorgang, der äußerst, äußerst kritisch ist. Und natürlich mit jedem Euro Schulden sinkt die Kaufkraft des Ersparten und damit lässt man die Menschen zur Ader. Und wahrscheinlich hat er halt sehr, sehr schnell festgestellt, dass das mit dem Haushalt schwierig wird und dass es jetzt auch im Zuge der Pleitewelle, die Sie gerade angesprochen haben, selbstverständlich auch dazu kommt, dass das Steuersubstrat, das Abgepresste, dass das immer mehr nach unten geht und dass die natürlich versuchen müssen, jetzt über neue Schulden irgendwie alles am Laufen zu halten. Und selbstverständlich kommt das jetzt in einen kritischen Bereich. Ansonsten hätte man diese Schuldenlawine nicht losgetreten. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber, und da bin ich auch immer wieder bei dem Thema Akzeptanz der Menschen, es ist eben wichtig, dass die Menschen erkennen, hier ist jetzt mal gut, hier ist Schluss. Und da lande ich auch wieder bei dieser Kollektivierungsquote. Also wenn wir jetzt immer mehr Richtung Kriegswirtschaft und allen möglichen Themen gehen, Kollektivierung aller möglichen Vermögen, der man sich habhaft machen kann als Staat, dann kommen wir in Regionen, die damals in den Untergang geführt haben. Und deswegen hoffe ich, dass immer mehr Menschen das erkennen, dass es schlecht ist, wenn wir so hohe Kollektivierungsgrade haben und dass wir davon Abkehr nehmen. Also es ist jetzt schon klar, das ist nicht zu finanzieren. Es ist auch jetzt schon klar, dass die Schuldentragfähigkeit nicht vorhanden ist, eben aufgrund der Tatsache, dass die industrielle Basis dahin sieht beziehungsweise abwandert, weil eben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen nicht mehr gewährleistet ist. Und dann ist klar, was passiert. Dann wird es außer Kontrolle geraten. Und blicken wir nach Frankreich. Auch da haben wir 6-7% Haushaltsdefizit jedes Jahr. Das wird irgendwann unkontrollierbar. In einigen Jahren, ich kann es nicht sagen, wann. Österreicher machen keine Prognosen, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Werde ich auch dieses Mal nicht machen. Ich kann nur sagen, das wird immer wackeliger und dieser Schuldenturmbau zu Babel, der eben nur aufgrund der Sprachverwirrung möglich ist, der wackelt und wackelt und wackelt.
Im Gesundheitswesen wird über deutliche Einsparungen und Beitragserhöhungen diskutiert. Wie bewerten Sie die Entwicklung des Gesundheitssystems? Wohin könnte sie führen?
Auch hier ist es, weil es eben kein marktwirtschaftlicher Verteilungsprozess ist, sondern reine Planwirtschaft, ist es auf Verschleiß getrimmt, das ganze Thema. Und wir haben hier in Deutschland und auch, ich denke, in Österreich ist es ähnlich, die demografische Problematik. Also wenn Sie und ich uns verabreden würden und so ein Schneeballsystem installieren würden, wie das hier der Staat macht, dass eben alte neue Beitragszahler alte versorgen, wie es ja bei der Rente auch der Fall ist, dann wird das irgendwann schwierig. Und auch da haben wir jetzt die Kostenexplosion. Wir haben teilweise auch qualitative Einbußen. Ich musste das selber erst mit feststellen, dass eben auch die Versorgung durch Krankenwagen und so weiter nicht mehr so gut ist, wie das vor einigen Jahren der Fall ist. Oder gehen Sie, ich war 2005, 2009 war ich mal im Krankenhaus, jetzt vor einigen Jahren wieder. Wenn ich das sehe, wie da die Qualität herabgesetzt wird. Und das liegt eben genau daran, dass die Menschen eben keine Möglichkeit haben, abzustimmen. Es ist ein planwirtschaftliches System und die Menschen haben nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Dieses Regulativ fällt weg. Und dann kommt es eben zu Kosten wird die Qualität der Leistung eben zurückgefahren. Und das ist das, was wir da erleben. Und leider Gottes ist das eben aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt in die demografische Falle und in die wirtschaftliche Falle laufen, wird das immer mehr zunehmen, leider, dass es da problematisch wird. Das heißt, wenn man sich da selber drum kümmert, eben außerhalb dieser Strukturen, Ärzte konsultiert, vielleicht auch anderweitige therapeutische Maßnahmen in Anspruch nimmt, dann ist man da gut gewappnet. Also außerhalb des Systems sollte man sich positionieren, nicht nur im Finanz- und Wirtschaftsbereich, sondern vor allem auch im Gesundheitssektor, weil ich glaube, diese Dinge werden auch da, selbst im akutmedizinischen Bereich, wo das alte System noch recht gut war, auch da wird es mittlerweile scheinbar problematisch.
Kommen wir zum Iran-Krieg. Die aktuell gestiegenen Benzinpreise führen auch zu höheren Staatseinnahmen auf der anderen Seite durch die Mehrwert- und die Mineralölsteuer. Kommen diese Preissteigerungen der Politik sogar gelegen? Man könnte diesen Eindruck gewinnen.
Also ich glaube, Milton Friedman war das mal, der gesagt hat, die natürliche Tendenz ist Inflation. Ja, und das heißt halt, es dehnt sich immer mehr aus. Kollektivierungsquote haben wir schon angesprochen. Auch hier natürlich der Vorteil, hohe Preise. Der Staat hat dann einen höheren Umsatzsteueranteil allein daran, weil 19% eben vom Gesamtpreis ausgehen. Ja, und da wird jetzt gesagt, ja, da müssen wir das Geld irgendwo hernehmen. Nein, ihr nehmt ja schon mehr ein, ihr presst den Leuten schon mehr ab. Und auch hier, die Menschen haben keine Wahl, sie müssen es so hinnehmen. Und natürlich kommt es denen gelegen, da braucht man sich gar nicht, da kann man sich schon ehrlich machen, da sollte man sich ehrlich machen. Und auch dort wieder das Thema Geldsystem. Ohne die gestiegene Geldmenge, wenn wir jetzt eine konstante Geldmenge hätten, dann würde an anderer Stelle die Preise fallen. Das heißt, auch dieses Geldunwesen, was wir heute haben, das leistet dem natürlich Vorschub, weil eben die Teuerung auch immer ein monetäres Phänomen ist. Und wenn die Geldmenge eben nicht steigen würde, dann wäre das nicht möglich in der Form.
Auf der anderen Seite haben diese hohen Spritpreise nicht zu einem nennenswerten Rückgang des Verkehrs geführt. Auch nicht in den Großstädten, wo es kurze Wege und einen ausgebauten Nahverkehr gibt. Die Proteste gegen die Benzinpreise wie am vergangenen Wochenende bleiben aber überschaubar. Sie haben nicht einmal Ähnlichkeit mit den Bauernprotesten von vor 2 Jahren. Ist dieses Thema also grundsätzlich überbewertet?
Also erstmal, die Menschen müssen ja zur Arbeit kommen. Ich weiß nicht, sie radeln, glaube ich, auch mal ins Studio, habe ich mir sagen lassen. Sie können da ausweichen. Ich meine, ich frage mich auch, wie man das ermitteln will. Auch da bin ich sehr, sehr kritisch und skeptisch. Und was die Proteste angeht, die Bauernproteste seinerzeit, das würde ich auch gerne einordnen an der Stelle, weil die Verbände natürlich auch im Grunde eingehegt sind durch die Politik. Das heißt, das sind dann oftmals in Deutschland CDU oder FDP-Vertreter irgendwie dabei. Also ich bin da kritisch. Es ist danach ja auch nichts wirklich passiert. Es gab ein bisschen Lärm, aber qualitativ ist nichts zurückgenommen worden. Im Gegenteil, es wird ja auch da immer schlimmer und auch die Landwirte werden immer weiter totreguliert. Das heißt, warum geht da niemand auf die Straße? Ja, weil der Druck vielleicht noch nicht groß genug ist, weil es schwierig ist, die Menschen zu organisieren, irgendwie zusammenzuschließen, weil sie eben kleinteilig überall in der Fläche sind. Und deswegen passiert da leider nichts. Und die Verbände selber, das sind für mich zahnlose Tiger, weil sie müssten sich ja auch tatsächlich mal um die Probleme kümmern, um die Probleme der Menschen, um die Probleme der Unternehmer. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Regulierung gar nicht erst kommt oder zurückgenommen wird. Aber all das sehe ich eben nicht. Warum? Weil diese Verbände zum großen Teil eben politisch eingehegt sind. Die helfen einem dann dabei, die Zettel auszufüllen, indem sie die Vordrucke schicken. Aber sie helfen nicht dabei, das Unkraut tatsächlich an der Wurzel zu fassen und rauszureißen. Das ist mein großer Kritikpunkt an diesen Verbänden und an dem, was da stattfindet. Und deswegen glaube ich, wäre es eben wichtig, dass man irgendwie versucht, die Menschen zu organisieren. Aber es ist eben schwierig, weil sie eben kleinteilig sind. Und deswegen spielen diese Verbände natürlich der Politik gut in die Hände, weil sie darüber in der Lage sind, das in irgendeiner Art und Weise zu kanalisieren und abfließen zu lassen, das, was da an Kritik kommt. Und dann hat man was gemacht, man hat ein Ventil, aber geschehen ist nichts. Also die Bauernproteste, das war sah aus wie ein Erfolg, weil viele Menschen auf der Straße waren, aber danach ist halt nichts gekommen. Wie immer, heiße Luft.
Und bei den Spritpreisen ist noch etwas Spanne im möglich. Also es muss noch etwas schlechter werden, bis der Zorn richtig hochfackelt.
Also da muss man, erlauben Sie mir die eine Ergänzung noch. Das ist ja auch immer eine Angebotsseite. Das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, den man mal adressieren sollte, dass immer nur über die Nachfrage gesprochen wird. Das heißt, es wird versucht, den Menschen irgendwie vorzudiktieren und sie dazu maßregeln, dass eben über den Preis sie erzogen werden und weniger fahren, weniger Nachfrage. Ja, es wird aber nie oder zu wenig über die Angebotsseite gesprochen. Und man könnte auch klipp und klar sagen, gerade beim Diesel, wir nehmen jetzt wieder die Kraftstoffe oder die Öle aus dem Ostteil Europas. Ja, das wäre etwas, was die Angebotsseite mal adressieren würde, und höheres Angebot würde die Preise fallen lassen. Aber wie Sie haben es gerade gesagt, und das ist eben sehr wichtig zu schauen, die Anreize sind nicht da. Und wir Menschen sind eben Anreizwesen, und dieses politische System ist eben so konzipiert, dass es leider dazu führt, dass die Menschen immer weiter zur Ader gelassen werden, dass sie eben immer weiter bewirtschaftet werden. Und je größer der Druck da wird, je größer die Not wird, dass es auch zu Rationierungen kommt, desto besser lassen sich die Menschen da ja auch verwalten und steuern. Und auch nicht nur bei den Kraftstoffen ist das so, auch im Bereich der elektrischen Energie wird nie über das Angebot gesprochen. Nein, man spricht immer nur über die Nachfrage, dass man die Menschen darüber in irgendeiner Art und Weise über höhere Preise einfangen könnte. Halte ich für ein Desaster.
Die EU-Handelspolitik, etwa das Mercosur-Abkommen, wird sehr kontrovers diskutiert. Zur Rekapitulation, das Mercosur ist eigentlich abgelehnt worden vom Europäischen Parlament, aber jetzt von der EU trotzdem vorläufig in Kraft gesetzt worden. Welche Auswirkungen könnten solche Abkommen auf die europäische Landwirtschaft und die Versorgungssicherheit haben?
Also auch da sollte man versuchen, eine differenzierte Antwort zu geben, was ich hiermit mache. Und zwar bin ich natürlich ein Freund des internationalen Freihandels. Darauf basiert unser Wohlstand. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem, was wir hier in Europa haben, gerade die Landwirtschaft und auch natürlich die Industrie, sind gravierende Wettbewerbsnachteile. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir natürlich da ein Problem in Bezug auf die Energie, in Bezug auf die Bürokratie, die Steuern etc. Und wenn wir uns dann diesem Wettbewerb da jetzt öffnen, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wir mit Krücken unterwegs sind. Darüber hinaus muss man sagen, dass wir in Deutschland vor einigen Jahren eine Eigenversorgungsquote bei Nahrungsmitteln von 108% hatten. Aktuell befinden wir uns noch etwas über 80%. Und auch da wieder wird die Angebotsseite eingedämmt, indem die EU den Ländern vordiktiert, sie müssten bestimmte Flächen wieder in Wiesen umwidmen und weg von Ackerlandfläche. Das heißt, auch hier haben wir eine künstliche Verknappung, die dazu führt, dass es problematisch wird. Und insofern wird hier an mehreren Seiten gezogen. Mercosur, vom Grundsatz her bin ich eben für keinerlei Handelsbeschränkung, sondern für einen freien Handel an der Stelle. Bloß diesen freien Handel kann man sich auch nur stellen, wenn man selber wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir nicht, weder im Bereich der Landwirtschaft noch im produzierenden und vor allem energieintensiven Gewerbe.
Österreich hat zum Beispiel um die Hälfte weniger Bauernhöfe als 1995, also eine dramatische Verringerung, die auch Folgen haben wird.
Ja, absolut. Und auch da ein ganz wichtiger Punkt, die kleinen Betriebe sind, da ist jede Fläche, jeder einzelne Hektar. Wenn Sie 100 Hektar haben, einen Betrieb, oder 10 Hektar, ja, dann ist jede einzelne Fläche wertvoller. Das heißt, kleine Betriebe, die sind viel abhängiger von jedem einzelnen Quadratmeter, den sie verwalten. Und bei den Tieren ist es das Gleiche. Das heißt, wenn Sie dafür sorgen, dass es sich nur noch lohnt, große Betriebe zu betreiben, dann geht es den Tieren schlechter, den Menschen und auch den Ackerlandflächen. Und das ist problematisch, wird nicht angesprochen, sollte man tun. Deswegen machen wir das ja hier auch.
In der Energie- und Wirtschaftspolitik gab es in den vergangenen Jahren weitreichende Entscheidungen. Kritiker sehen darin den Grund für die gegenwärtigen Probleme. Ist das fehlende Kompetenz der Politik oder steckt dahinter sogar ein Plan? Etwa die Einführung einer Kontrollwirtschaft, wie es der Ökonom Max Otte nennt.
Ich würde sagen, dass man auch hier die Unschuldsvermutung fallen lassen kann. Es gibt einige wenige nützliche Idioten, aber einige, viele wahrscheinlich, wo die genau wissen, was sie tun. Und selbstverständlich ist es das Ziel, eine Kontrollwirtschaft, eine Befehls- und Lenkungswirtschaft einzuführen. Auch das haben wir beim letzten Mal, als wir uns verabredet hatten, schon thematisiert. Man kann eben das kollektivistische Gemeinwesen auf einmal einführen, so wie es 1917 war, das heißt von einem auf den anderen Tag durch eine gewaltvolle Revolution, oder auf Samtpfoten schleichend über viele Jahrzehnte. Und mittlerweile kommt das ja nicht nur auf Samtpfoten, sondern es stampft. Ja, und das merken wir, indem Kraftwerke gesprengt werden und so weiter. Das heißt, da wird mit viel Qualm, werden da alte Strukturen zerstört, und in dem Zuge gehen natürlich auch viele mittelständische Unternehmen pleite. Wir haben gerade schon das Thema Landwirtschaft gesprochen. Der ist ja auch zum Mittelstand hinzuzurechnen, die Landwirtschaft. Und der Mittelstand ist derjenige, der hier vor die Hunde geht, weil der eben nicht kontrollierbar ist, er ist nicht eingehegt. Und auch da wieder, das Ziel ist die Umsetzung einer Milliardärsplanwirtschaft und eben das Gekungel und das Zusammengehen von Politik und Großkapital. Und das manifestiert sich in der EU, besonders in der EU. Das Parlament ist wählbar, die Kommission nicht. Und die gemeldeten, beim Transparenzregister gemeldeten Lobbyorganisationen lagen 2012 bei 4.000, heute sind wir bei 16.000. Das hat sich vervierfacht. Und da werden natürlich Gesetze gemacht und alles Mögliche getan, damit der Mittelstand aus dem Markt getrieben wird. Und mit jeder Krise, keine Krise wird ungenutzt gelassen, passiert das wieder. Und natürlich landen diese Marktanteile von den mittelständischen Unternehmen bei den großen Unternehmen und wir haben dann eben diese Marktkonzentration und das, was Sie gerade als Kontrollwirtschaft, kann man wie gesagt auch als Befehls- und Lenkungswirtschaft beschreiben, auch die Kriegswirtschaft, all diese Dinge gehen in die Richtung. In der Corona-Zeit hatten wir das ganz klar, eine Kontrollwirtschaft. Ja, da wurden einzelne Bereiche abgestellt, das könnte jetzt auch wieder blühen im Zuge eines Energielockdowns, wobei ich da nicht so sicher bin, ob das tatsächlich kommt, kann ich nicht beurteilen.
Apropos Kriegswirtschaft, Frankreich plant trotz enormer Verschuldung seine Rüstungsausgaben massiv aufzustocken, wie auch andere europäische Länder. Deutsche Autobauer sollen statt E-Autos zukünftig Rüstungsgüter produzieren. Geht es vielleicht am Ende weniger um Kontrolle, wie gesagt, als eher um Kriegsvorbereitungen, die man ja schon überall von den Dächern pfeifen hört?
Ja, der überschuldete Staat neigt natürlich dann dazu, sich aller Ressourcen habhaft zu machen. Ja, der Ressourcen der Menschen, aber auch vielleicht, dass man andere Gebiete erobert. Das heißt, verschuldete Staaten neigen eben dazu, kriegerisch zu werden, um eben durch den Krieg von eigenen Problemen abzulenken. Und das ist auch ein Umstand, der sich immer und immer wieder in der Historie wiederholt hat. Insofern ist das kein Zufall. Wobei man das ein bisschen einschränken muss, denke ich. Spanien und auch Frankreich haben Überfluggenehmigungen und so weiter zurückgezogen. Das heißt, die stimmen da nicht ganz so ein wie die Deutschen, die alles so über sich ergehen lassen. Aber und ganz klar, Kriegswirtschaft, Kriegsproduktion, das ist konsumtiv, das schafft keinen Wohlstand. Und auch wenn Sie Panzer und so weiter anschaffen, dann haben Sie Folgeinvestitionen, weil Sie das ja auch irgendwie am Laufen halten müssen. Also all das ist etwas, was den Wohlstand massiv herabsetzen wird. Und ich denke, dass man da durchaus eine differenzierte Aussage oder Antwort geben kann, dass es eben nicht nur rein um Kontrolle geht. Es geht eben vor allem auch um Umverteilung, weil natürlich einzelne Akteure wiederum an den Rüstungsgüterkonzernen beteiligt sind und die profitieren natürlich von höheren Staatsaufträgen.
Kommen wir zum Abschluss. Welche Möglichkeiten haben denn die Bürger, sich auf diese wirtschaftlich unsicheren Zeiten vorzubereiten? Haben sie überhaupt welche?
Man hat immer Möglichkeiten. Das Erste, was ich nenne, ist die Vernetzung. Regional in der Fläche und natürlich auch überregional, dass man sich eben mit anderen Menschen zusammentut, um irgendwie durch diese Krise zu kommen. Das heißt, Netzwerkeffekte zu schaffen. Dann ist man natürlich auch in der Lage, in diesen gescheiterten Systemen, bei der Gesundheitsfrage haben wir das schon anklingen lassen, dass man sich eben außerhalb der sterbenden oder zugrunde gehenden Systeme positioniert, dass man eben aus dem Fiat-Geld herausgeht, in Gold, Silber und Co. geht, dass man in die eigene Bildung investiert, in die der Kinder, und auf diese Weise versucht eben Kompetenzen aufzubauen, dass man auch in der Krise oder danach anderen Menschen dienlich sein kann, indem man eben seine Dienste zur Verfügung stellt oder irgendetwas produziert, was die Menschen benötigen. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte und dass man eben auch wieder in die Natur geht, dass man also auch resilient ist, was diese ganzen wahnsinnigen Nachrichten angeht, dass man das aushält, dass man das erträgt, dass man vielleicht auch mal das Handy ausstellt, so kleine Punkte, dass man sich vor allem der Familie widmet, dass man versucht, Differenzen, die man hat, dass man die anerkennt, aber austrägt und sich über die Differenzen hinweg nicht entzweit, weil das ist auch etwas, was wir erleben, dass die Familie eben attackiert wird und auch der Freundeskreis und die größere Familie. Das haben wir in der Corona-Zeit ganz, ganz schlimm erlebt und dem sollte man sich entgegenstellen, denn die Familie ist ganz wichtig, gerade in Zeiten der Krise, aber auch im Freundeskreis oder so Verbindungen, die im freiheitlichen Lager insgesamt entstanden sind. Ich kann es noch mal wiederholen. Freiheit heißt eben Verantwortungsübernahme für jeden einzelnen Lebensbereich. Und das haben sich die Menschen abnehmen lassen durch die staatlichen Systeme, sei es Bildung, Gesundheit, Finanzen, Rente etc. Und da werden sie merken, dass der Staat seine Versprechen nicht halten kann und nicht halten wird. Und insofern ist es wichtig, dass man die Verantwortung für diese Lebensbereiche selbst übernimmt, um eben Freiheit zu erlangen.
Herr Mutlak, vielen Dank für dieses informative Gespräch und speziell für die hoffnungsvollen, konkreten Schlussworte. Vielen Dank und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Ich danke Ihnen. Auf bald.
Auf bald.